In einem weiteren Radius von einem Kilometer wurden nochmal 70.000 bis 80.000 Menschen, wurden nochmal 60% der Menschen getötet, sodass insgesamt 70.000 bis 80.000 Menschen in einer Sekunde starben, einfach von jetzt auf gleich, ohne damit zu rechnen. Eine Stadt zerstört, in Schutt und Asche gelegt. Und jetzt kommt der Clou, wenn du heute Bilder im Internet von Hiroshima anschaust, wirst du feststellen, diese Stadt blüht wieder. In Hiroshima leben 1,2 Millionen Menschen, die glücklich sind, die fröhlich sind, die ihre Stadt wieder aufgebaut haben. Da lebt was, da strahlt was. Und wir fragen uns, wie kommt es? Wie kann es sein, dass eine Stadt, die vor 70 Jahren einen Atombombenabwurf erlebt hat, heute wieder blüht und fröhliche Menschen durch die Straßen ziehen. Und wenn wir uns fragen, warum, dann entdecken wir, dass da irgendwas in diesen Menschen lebte, das sie aufstehen hat lassen gegen diese Not und gegen dieses Elend. 3 Tage nach dem Abwurf der Atombombe, am 9. August, fuhr in Hiroshima die erste Straßenbahn wieder. Könnt ihr euch das vorstellen? Am Montag kommt die Atombombe. Und am Donnerstag haben die Jungs wieder die erste Straßenbahn zum Laufen gebracht. Es war nur 1 Kilometer, es war nicht viel, aber die Straßenbahner, die Soldaten und einige Freiwillige haben unmittelbar nach dem Abwurf der Atombombe angefangen, Straßenschienen aneinander zu setzen. Und du denkst, wie bekloppt ist denn das? Aber da hatte offensichtlich jemand was verstanden, dass wenn die Not am größten ist, braucht es was, jemanden, der dagegen aufsteht und was unternimmt. Das passiert nicht von alleine. Und ich wette, dass irgendwo in dieser Stadt ein paar Leiter unterwegs waren, die gesagt haben, für eine Zeit wie diese sind wir hier hergestellt, um einen Unterschied zu machen, den Kopf nicht in Sand zu stecken und den Sand auch nicht in den Kopf, sondern einen Unterschied zu machen und diese Stadt wieder nach vorne zu bringen. Warum? Weil es unsere Stadt ist. Und überall, wo du siehst, dass Dinge nach vorne kommen, dass Dinge aufbrechen, dass Neues entsteht, wirst du Menschen entdecken mit diesem Gehen, die in sich eine Vision und eine Leidenschaft haben, einen Unterschied zu machen, dort wo sie sind. Mein erster Punkt, mein erster Gedanke ist, Leiter sind Thermostate und keine Thermometer. Wenn ich eines verstanden habe in meinem Leiterschaftsleben, dann dieser Punkt. Leiter sind keine Thermometer, sondern Thermostate. Thermometer, wusste ich, was das ist. Thermometer, das sind diese, also früher in meiner Kindheit, da hingen die noch an der Wand mit Quecksilbersäule. Jeder hatte das, wenn er vom Haus zur Terrasse rausging, neben der Türe hängen. Heute geht es digital und zeigt es im Wohnzimmer an und alles schön. Damals ging man noch raus und hat geschaut, wie viel Grad hat man denn? Und ab 20 Grad bei uns zu Hause durfte man kurze Hosen tragen. So sind wir bei so einem Wetter immer als Kinder rausgerannt und haben geschaut, ob es schon 20 Grad hat. Das ist ein Thermometer. Was macht ein Thermometer? Der passt sich seinem Umfeld an. Ein Thermometer hat die Aufgabe und die Gabe, sich der Temperatur seines Umfeldes anzupassen. Was macht ein Thermostat? Ein Thermostat ist der kleine Knopf am Heizkörper. Ein Thermostat bestimmt die Temperatur seines Umfeldes. Und es sind Welten, ob sich etwas der Temperatur seines Umfeldes anpasst oder die Temperatur seines Umfeldes bestimmt. Leiter sind Menschen, die die Temperatur ihres Umfeldes bestimmen. Und es ist nicht immer einfach, aber das ist das, was wir, glaube ich, als Gesellschaft, auch als Kirche in unserem Land brauchen. Menschen, Männer und Frauen, die verstanden haben, dass sie Thermostate sind und nicht Thermometer. Und wisst ihr, es ist immer einfacher, ein Thermometer zu sein. Es ist immer einfacher, zum Gottesdienst zu kommen und zu denken, wie ist denn die Temperatur heute? Sind sie gut drauf? Dann bin ich auch gut drauf. Sind sie alle ein bisschen müde? Bin ich halt auch ein bisschen müde. Gehe ich auch in die letzte Reihe, chillen ein bisschen. Ist einfach zur Bandprobe zu kommen und alle sind schlecht drauf, bist du auch schlecht drauf. Ist einfach zum Geburtstag zu gehen, alle sind glücklich, bist du auch glücklich. Gehst zum Kaffeekränzchen, alle jammern von ihrem Zipperlein, hast du auf einmal auch ein Zipperlein und jeder hat noch ein größeres. Kennt ihr diese Thermometer? Oh Mann, ihr könnt, das ist krass, wie schnell sich Menschen ihre Umfeldstemperatur anpassen können. Und es ist so unverhältnismäßig schwieriger, zum Gottesdienst zu kommen, und sich zu sagen und zu denken, lass mal Party machen. Jesus starb für mich, Jesus ist von den Toten auferstanden, Jesus ist in den Himmel gefahren, Jesus sitzt zu Rechten Gottes, Jesus wird wiederkommen, es ist gegeben, alle Gewalt im Himmel. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein. Das ist ein Thermostat. Deshalb ist doch mir egal, ob es beim Nachbar geregnet hat, ist doch mir egal, ob der neben mir müde ist, ist doch mir egal, ob der gestern noch da war und einen Anschluss bekommen hat oder nicht. Ich bin heute hier, um Gott zu feiern, um Gott zu suchen, mein Herz aufzumachen. Und ich möchte das nicht nur für mich, ich möchte andere Menschen anspornen, dasselbe zu tun. an deiner Arbeitsstelle, im Kindergarten, in der Schule, in deiner Nachbarschaft, dort wo du bist, sollte sich die Temperatur dir anpassen, im positiven Sinn, und nicht du deinem Umfeld. Das ist das, was Leiter auszeichnet. Wir haben eine Predigtreihe aktuell laufen über Nehemia, ein Leben als Leiter. Nehemia war definitiv ein Leiter. Nehemia lebte in persischer oder babylonischer Gefangenschaft vor vielen hundert Jahren. Und da lesen wir ganz am Anfang seines Buches, das er selber geschrieben hat, als Einstieg, einen Satz, über den wir meistens so hinweg lesen. Aber es ist gut, als Einstieg den ersten Satz zu verstehen. Da ist es im Monat Kislev, das ist nicht wichtig, im 20. Jahr, ist auch noch nicht wichtig, als ich in Shushan in der Burg war, kam Kanani, einer meiner Brüder. Das klingt so ein bisschen, wie wenn er im chinesischen Restaurant in Shushan war. Das ist die Hauptstadt des Persischen Reiches gewesen. Und in dieser Hauptstadt lebte er wo? In der Burg. Was wir verstehen müssen ist, Nehemia ging's gut. Nehemia hatte keine Not. Nehemia war safe. Nehemia, würde heute sagen, der hat ja ausgesorgt. Weiß nicht, ob ihr diese Lebensphase so kennt. Die Kinder sind so halbwegs aus dem Haus. Das Häuschen ist nahezu abbezahlt oder vielleicht auch noch nicht ganz so. Aber du merkst, so langsam kommt ein bisschen, bisschen Futter auf die Knochen und so, und es geht besser. Und man fragt sich auch, was will ich noch reißen mit meinem Leben? Eigentlich könnte ich es auch ein bisschen relaxter angehen. Und Nehemia war in so einer Situation, wo er eigentlich niemandem mehr was beweisen musste. Er war als wahrscheinlich junger Mann verschleppt worden. Das war die Strategie der Babylonier und Perser. Überall dort, wo sie ein Land eingenommen hatten, hatten sie die Oberschicht deportiert. Warum? Weil sie sich sagten, wenn wir die schlauesten und die klügsten und die einflussreichsten Köpfe mitnehmen, haben die keine Chance, einen Aufstand zu machen. Wenn wir die bei uns haben, die unsere Sprache lernen, haben wir gleichzeitig unheimlich gutes Personal für unsere ganzen Ämter und Leiter. Und so integrieren wir die Reiche, die wir übernommen haben, die wir besiegt haben, in unser Reich. Und Nehemia war einer dieser, wahrscheinlich Oberschicht, der verschleppt wurde, der ausgewählt wurde, der im Hof des Königs ausgebildet wurde. Der hat es geschafft bis zum Mundschenk. Jetzt kann man sich darüber streiten, was ein Mundschenk war. Entweder er war nur ein einfacher Kellner, der dem König das Getränke gebracht hat, oder er war die Lebensversicherung des Königs. Und wahrscheinlich so ein bisschen beides. Der Mundschenk war derjenige, der testete, bevor der König trank, ob Gift drin war, weil relativ viele Könige gemeuchelt wurden, oft von den eigenen Familienmitgliedern, was sehr unschön war. Und jeder König der damaligen Zeit hatte Angst. Er war der mächtigste Mann der ganzen Welt und trotzdem hatte er Angst. Und deswegen hatte er einen Mundschenk als Lebensversicherung. Ich könnte mir vorstellen, dass Nehemia nicht irgendeiner war, sondern dass er handverlesen war und der König etwas in ihm sah und deswegen ihm vertraute. In dieser Situation kommen Freunde von Nehemia zu ihm, kam Hachani, einer meiner Brüder, und erzählte ihm von dem Zustand der Übriggebliebenen in Jerusalem. Und es traf Nehemia dermaßen ins Herz, dass wir lesen, als ich diese Worte gehört hatte, setzte ich mich und weinte. Ich trauerte tagelang, dabei fastete ich und betete ich vor dem Gott des Himmels. Und eigentlich hätte man sagen können, who cares? Was hat Nehemia mit denen in Jerusalem zu tun? Das sind Hunderte, das sind tausende Kilometer dazwischen. Ihm geht's gut. Wieso sollte er sich um Menschen sorgen, denen es nicht gut geht? Aber irgendwas in Nehemia sprang an und es war die Sorge um die Übriggebliebenen. In Vers 3 heißt es, die Übriggebliebenen sind in großem Unglück und in Schande. Die Mauer Jerusalems ist niedergerissen und seine Tore sind im Feuer verbrannt. Es führte dazu, dass Nehemia so eine Schwere auf sein Herz bekam, dass es irgendwann vor dem König nicht mehr verbergen konnte. Und wisst ihr, vor dem König traurig dreinzuschauen, konnte dein Tod bedeuten. Kein König wollte traurige Gesichter um sich herum haben. Der hatte Sorgen genug. Der wollte fröhliche, hübsche, junge, dynamische, erfolgreiche, gut aussehende Leute um sich rum haben. Und das war die Aufgabe, wenn du in der Nähe des Königs warst, gute Laune zu verbreiten. Und Nehemia hatte so eine tiefe Trauer, dass er wahrscheinlich über lange Zeit versuchte, diesen Schmerz und diese Trauer zu unterdrücken. Aber irgendwann konnte er es nicht mehr unterdrücken. Und der König sah, dass irgendetwas mit Nehemia nicht stimmte. Und er fragte den Nehemia, sagt Nehemia, nach 4 Monaten, was geht? Wieso, sagt Nehemia. Wieso sollte ich kein trauriges Gesicht haben, da die Stadt, die Stätte der Gräber meiner Vorfahren verwüstet ist und ihre Tore vom Feuer verzehrt? Es nahm Nehemia mit. Wenn wir in das Neue Testament reinschauen, entdecken wir eine Szene von Jesus. Da heißt es, Jesus, aber als er die Volksmenge sah, wurde innerlich bewegt. Warum? Weil sie, die Volksmenge, erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Auch Jesus kann dieses Gefühl, das griechische Wort, das hier steht, meint, es drehte ihm den Magen um. Weißt du, ob ihr das kennt? Ich nicht. Also mein Magen ist stabil, da passt alles rein, passiert auch nichts. Aber manchmal kenne ich es so, wenn meine Kinder sich wehtun oder wenn Menschen erzählen von ihren Zahnschmerzen oder wie sie sich das Knie aufgeschürft haben. Ich denke mir, das kribbelt in meinem Knie, wenn du von deinem Knie erzählst, hör auf. So, und Jesus spürte körperlich, wie es etwas mit ihm machte, als er diese Menschen sah, die mit ihm unterwegs waren. Warum? Weil sie erschöpft und verschmachtet waren. Und er gebraucht dieses Bild wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Und damals gab es keine Elektrozäune, sprich, wenn Schafe keinen Hirten hatten, führte das dazu, dass die Schafe versprengt wurden, dass die sich verliefen, dass die sich in Dornen verfingen, dass sie nicht mehr zurückfahren, dass sie bei Nacht von wilden Tieren gefressen wurden. Und Schafe ohne Hirten waren ein schwieriges Bild. Und Jesus sieht Menschen und wird an dieses Bild erinnert von Schafen ohne Hirten. Ich denke mir, ja, wenn wir manchmal in unsere Gesellschaft reinschauen und wenn wir hinter die Fassade schauen könnten, hinter das Auto, hinter die Schminke und hinter die Kleidung und hinter das Haus, würden wir wahrscheinlich viele Menschen sehen, die innerlich auch erschöpft sind. Warum? Weil sie in ihrem ganzen Leben nach irgendwas gesucht haben, das die innere Leere ausfüllt und sie es nicht gefunden haben. Wisst ihr, und die ganze Branche, die Werbebranche lebt davon, dass sie uns von einem Produkt zum nächsten Produkt treibt, immer in dem losen, leeren Versprechen, dass wenn wir dieses Produkt hätten, wir dann glücklich seien. Wenn du Werbung mal liest, ehrlicherweise verkaufen die ja kein Produkt, die verkaufen ein Lebensgefühl. Werbung suggeriert dir, wenn du dieses Shampoo verwendest, wirst du strahlen wie dieser Mann in dieser Dusche. Wenn du diese Bodylotion nimmst wie diese Frau, wird deine Haut so glatt und straff wie ihre. Und du wirst strahlen und eine tolle Familie haben und ein weißes Bad, das man nicht putzen muss, genau wie diese Frau. Und wisst ihr, habt ihr schon mal eine Mercedes-Werbung gesehen, wo alte Senioren drauf sind mit einem dicken Bierbauch? Ich noch nie. Aber wer kauft denn diese Autos? Nicht nur, aber auch. Was verkauft Mercedes? Junge, glückliche Familien. Da ist ein Junge dabei, da ist ein Mädchen dabei, ein Papa und eine Mama. Die sehen gut aus. Und wo fahren die hin? Hey, in Urlaub, ist ja klar. Und was denkst du, was sollst du denken? Wenn ich dieses Auto habe, fahre ich nie mehr in die Arbeit, nur noch in Urlaub. Wenn ich dieses Auto habe, habe ich nie mehr Stress mit meiner Frau, die wird nur noch strahlen. Kennt ihr das? Und Jugendliche kaufen iPhones, weil sie denken, wenn sie dieses Teil haben, sind sie so cool und in wie all die anderen, haben dieselben Freunde, wenn sie diese Turnschuhe tragen oder diese Kopfhörer oder. Und wenn du dieses Spiel lange genug spielst, wirst du irgendwann feststellen, so viele iPhones kannst du gar nicht kaufen, um wirklich glücklich zu sein. Das hält immer nur relativ kurz. Aber es erschöpft. Es ist anstrengend, sich einen Mercedes zu kaufen. Der kauft sich nicht vom Taschengeld. Da muss man viel arbeiten. Und so viele Menschen jagen irgendwelchen Lebensgefühlen hinterher, ohne jemals anzukommen bei diesem Lebensgefühl, das ihnen eigentlich verheißen wird. Selbst Versicherungen verkaufen uns vorgetäuscht so ein Gefühl von Sicherheit. Ich habe noch niemand erlebt, dass ein Haus abgebrannt ist. Er hat gesagt, juhu, ich bin versichert. Versteht ihr? Das ist nicht das, was wir wollen. Deswegen sind Versicherungen nicht schlecht. Aber was Jesus sieht, sind Menschen, die innerlich erschöpft und verschmachtet sind, weil sie auf der Suche sind und weil sie niemand an die Hand nimmt und dort hinführt, wo das Gras wirklich grün und die Quellen wirklich frisch sind. So wie der Psalmist in Psalm 23, wo David schreibt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen, er führet mich zu frischen Wassern. Und all diese Dinge. Und das ist das, wonach wir eigentlich sehnen, aber was du niemals finden wirst, wenn Gott keine Rolle in deinem Leben spielt. Und Jesus sieht diese Menschen und es zerbricht ihm das Herz. Und wisst ihr, ganz viel von dem, was Leiter bewegen, fängt an mit diesem Moment, wo sie auf eine Not treffen, die sie nicht mehr ertragen können. Von Mutter Teresa wird erzählt, dass sie durch Kalkutta ging und irgendwann das Elend, die Weißen und die Verkrüppelten und die hungrigen Kinder nicht mehr ertragen konnte und in ihrer Not zu Gott schrie und sagte, Gott, warum tust du nichts? Und sie beschreibt es, wie sie sagt, es war mir, wie wenn Gott mir antwortete, das Gleiche wollte ich dich auch gerade fragen. Warum tust du nichts? Und das ist der Moment, wo Leiter geboren werden. Wo Leiter anfangen zu realisieren, dass die Umstände sich ändern müssen und dass sie sich nicht ändern, wenn ich ein Thermometer bleibe, ich muss ein Thermostat sein. Und in dem Moment, wo Männer und Frauen anfangen, Thermostate zu sein, und wenn es nur in ihrer Familie ist, in ihrer Nachbarschaft, in ihrer Verwandtschaft, irgendeinem Teenager zu helfen, Englisch zu lernen für die Schule, irgendjemand hinzufahren zu den Royal Rangers, damit er dort teilnehmen kann und gute Freundschaften entwickelt, irgendjemand zu helfen, der keinen Vater mehr hat und ihm ein Vater zu sein, so gut es geht und all diese Dinge, das muss nicht groß sein, aber dort, wo deine Not auf deine Bereitschaft trifft, etwas zu unternehmen, kann Gott dich gebrauchen, damit du ein Thermostat für die Situation werden kannst. Wisst ihr, Betroffenheit allein ist nicht genug. Kennst du viele Menschen, andersrum, ich treffe immer wieder Menschen, die sind sehr betroffen, die sind sensibel, die sind empathisch, die nehmen Situationen wahr und es macht sie aufrichtig betroffen, dass andere Menschen leiden. Aber der Punkt ist, wenn du bei dieser Betroffenheit stehen bleibst, wird es niemand helfen. Es hilft dir nicht und dem anderen schon gleich gar nicht. Wisst ihr, wenn jemand in Not ist, wenn jemand am Ertrinken ist, was braucht er? Nicht Betroffenheit. Der braucht jemand, der ihn rettet. Und Nehemia hatte verstanden, dass Betroffenheit allein nicht genügt. 4 Monate lang war er betroffen, traurig, verzweifelt, es machte was mit ihm. Und dann kommt dieser Moment, wo der König ihn anschaut und sagt, Nehemia, was ist los mit dir? Und Nehemia fängt an, von seinem Schmerz zu erzählen und der König schaut ihn an und sagt, Nehemia, was ist denn deine Bitte? Stell dir mal vor, Gott steht heute Morgen vor dir und du erklärst ihm deinen Schmerz und deine Situation und was dich betroffen macht. Und Gott gibt dir die Chance und fragt dich, was ist deine Bitte? Was wäre deine Antwort? Hast du eine Antwort? Wenn nicht, suche eine. Suche eine Antwort. Suche eine Antwort auf die Frage Gottes, was ist deine Bitte für diese Situation? Nehemias Antwort war, wenn es dem König gefällt und dein Diener dir genehm ist, so sende mich. Das war seine Bitte. Alles, was er vom König wollte, war eine Erlaubnis, gehen zu dürfen, um einen Unterschied zu machen in Juda. So sende mich nach Juda in die Stadt der Gräber meiner Vorfahren, damit ich sie wieder aufbaue. Wisst ihr, Leiter sind immer Teil der Lösung. Leiter sind immer Teil der Lösung. Leiter prangern nicht nur an, um sich dann zurückzuziehen. Leiter prangern an. Leiter sind betroffen. Wozu? Um einen Unterschied zu machen. Leiter wollen Teil der Lösung sein. Und manchmal bedeutet es als Leiter, den Finger in die Wunde zu legen und das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich für den anderen zunächst nicht so an, wie wenn jemand helfen wollte. Aber das Herz und das Motiv eines Leiters sollte immer sein, Teil der Lösung zu sein. Nehemia hat für sich entschieden, ich möchte nicht nur traurig sein, ich möchte nicht nur wehklagen, ich möchte nicht nur mit meinem Schmerz irgendwie hausieren gehen und jedem erzählen, wie schlimm es um Jerusalem steht. Ich möchte Teil der Lösung sein. Wenn es eine Chance gibt, König, dann sende mich, um dort einen Unterschied zu machen. Warum? Warum wollte Nehemia sich senden lassen? Weil er eine Vision hatte, weil er einen Herzschlag hatte, weil er etwas antrieb, etwas zu verändern. Nehemia wollte die Stadtmauer wieder aufbauen. Nehemia hatte verstanden, solange diese Stadtmauer nicht steht, sondern niedergerissen ist, wird es keinen Schutz und keine Sicherheit geben für alle Menschen in der Stadtmauer, aber auch für die außerhalb, weil es keinen Zufluchtsort gibt, wenn die Feinde kommen. Und Nehemia sagte, meine Vision ist hinzugehen, den Übriggebliebenen zu helfen, indem ich diese Stadtmauer wieder aufbaue. Ich glaube, jeder Leiter sollte eine Vision haben, die ihn bewegt. Ob du die formulieren kannst oder nicht, ist eine andere Frage. Aber etwas in deinem Herzen sollte dich antreiben. Wir als Gemeinde haben für uns formuliert, das steht draußen an der Wand und hoffentlich nicht nur an der Wand, sondern auch in deinem Herzen. Was wir als Gemeinde, was wir als Gospelhaus wollen, als Netzwerk ist, wir wollen Menschen mit Gott in Kontakt bringen. Das ist alles, was wir wollen. Wir wollen keinen Kaffee verkaufen, wir wollen kein irgendwas. Was wir wollen, ist Menschen mit Gott in Kontakt bringen. Wir wollen, dass Menschen zum Gottesdienst kommen, nach Hause gehen und nicht nur über eine Rutsche sprechen und Kaffee, sondern darüber, dass Gott in ihr Leben reingesprungen. Warum? Weil das Einzige, was Leben wirklich verändert, ist nicht Kaffee. Kaffee hilft 3 Minuten am Morgen. Aber Jesus hilft ein Leben lang. Jesus hilft nicht nur ein Leben lang, Jesus hilft eine Ewigkeit. Jesus verändert Leben. Wir glauben, dass eine Begegnung mit Gott alles verändern kann. Eine Begegnung mit mir, ja, je nach Tagesform. Versteht ihr? Das kann mal gut tun, das kann aber auch mal Salz in die Wunde sein. Eine Begegnung mit meiner Frau ist schon viel angenehmer. Und da gibt es noch ein paar ganz andere liebe Menschen hier. Das ist richtig schön, wenn du die triffst. Das wird dich ermutigen, das wird dir neue Hoffnung geben, die werden für dich beten. Aber wisst ihr, niemand von uns kann deine Lebenssituation verändern. Aber Gott kann, Gott kann. Gestern bei der One-Konferenz war ein junges Ehepaar da, die aus Aalen kommen, anderes Ehepaar, aber wir kommen zu der Geschichte auch noch gleich. Auch ein tolles Ehepaar, mein Fehler. Junges Ehepaar, die lange Zeit keine Kinder bekommen konnten und die so vieles alles versucht hatten, weil sie so sehr einen Wunsch hatten, ein Kind zu bekommen. Das ging einfach nicht. Die waren in Aalen in der Gemeinde und irgendwann sind sie in unsere Basics-Gruppe, eine Gruppe unserer Kleingruppen, die jetzt auch gleich wieder starten. So, wenn du keine Kleingruppe hast, such dir eine. Und sind dort reingegangen ohne Erwartung, einfach nur, um glaubensmäßig was zu lernen. Und Elke war die Leiterin. Und irgendwann hast du ihren Mut zusammengenommen. Ich darf es erzählen, weil sie es selber öffentlich erzählt haben. Und sind zu Elke gegangen und gesagt, Elke, so sieht's aus. Und Elke hat sie herausgefordert und gesagt, wie wär's? Oder andersrum, wollt ihr mal erleben, wie es sich anfühlt, wenn eine Gruppe eine gemeinsame Last trägt? Ich würde euch anbieten, dass ihr beim nächsten Mal, wenn wir uns treffen, einfach kurz sagt, ihr sagt, wir wünschen uns ein Kind und es wäre schön, ihr könntet für uns beten. Ihr müsst nichts erklären, ihr müsst euch nicht rechtfertigen, wir brauchen keine Details. Alles, was die Gruppe hören müsste, ist, dass die gemeinsam für euch beten dürfen und sollen, dass ihr ein Kind bekommen könnt, weil ihr euch ein Kind wünscht. Wir haben alle ihren Mut zusammengenommen und vielleicht könnt ihr in etwa erahnen, wie schwer es sein muss, darüber zu sprechen, wenn man ein Kind möchte und keins bekommen kann und bei allen Ärzten war und nichts funktioniert hat. Also sie haben alle ihren Mut zusammengenommen und die Gruppe hat für sie gebetet. Und in ihrem Fall hat es keine 2 Monate gebraucht, war sie schwanger. Und sie haben es lange Zeit gar niemand getraut zu erzählen, weil ja so vieles doch passieren kann. Aber gestern waren sie da mit ihrem kleinen Noah und der strahlt und der ist gesund und er ist fröhlich. Und wisst ihr, wer kann das machen? Wer kann das machen? Die Ärzte haben es versucht, Menschen haben es versucht und keiner konnte es. Aber Gott konnte es. Und das, wofür unser Herz als Gospelhaus schlägt, Menschen mit diesem Gott in Kontakt zu bringen, dem nichts unmöglich ist, weil wir glauben, eine Begegnung mit Gott kann alles verändern. Ich durfte mit Katrin vor 2 Wochen gleich in Berlin sein, mit einem befreundeten Pastoren-Ehepaar aus Australien. Die haben in Posen, in Polen eine Gemeinde gegründet, sind am Überlegen, in Berlin eine Gemeinde zu gründen. Sie haben uns erzählt von einem jungen Ehepaar, und jetzt kommt dieses Bild, von einem jungen Ehepaar, Kim ist die Frau. Kim wuchs in einem gläubigen Elternhaus auf, aber gläubig war nur die Fassade. Zu Hause ging es hoch her. Und Papa und Mama haben sich so sehr gestritten, dass es am Ende nicht mehr ging und sie getrennte Wege gehen mussten. Und Kim als Kind in jungen Jahren wollte ihren Papa behalten und ihre Mama behalten. Und ihr größter Wunsch war, bei all dem Schmerz über die Scheidung, dass es möglich wäre, 50% bei Mama und 50% bei Papa zu sein. Aber die Mama, ohne Wertung, hat Papa so sehr gehasst, dass sie sagte, wenn du zu Papa gehst und wenn es nur für einen Tag ist, gibt es keinen Weg zurück mehr. Wirst du mich nie mehr sehen und deine Geschwister auch nie mehr sehen. So hat sich dieses Kind, Kim, für ihre Mutter entschieden, notgedrungen. Und die Geschichte nahm ihren Lauf, weil die Mama Papa so sehr hasste, vielleicht auch zu Recht, weiß ich nicht, hasste sie irgendwann Kim. Warum? Weil Kim ihrem Papa sehr ähnlich war. Und so beschreibt sie in dem Video, ihr könnt es auf der Homepage von Lifehouse Church Melbourne nachhören, wer Englisch versteht, beschreibt sie, wie sie sich auf einmal von allen abgelehnt fühlte. Ihr Papa wollte sie nicht, beziehungsweise konnte sie nicht wollen und die Mama auch nicht. Und so hat sie angefangen, diesen Schmerz irgendwie zu betäuben. Mit Alkohol, mit Tabletten, mit Alkohol, mit Tabletten, mit leichten Drogen, mit härteren Drogen, mit Freundschaften. Und irgendwann hat sie selber mit Drogen gedealt, um alles zu finanzieren. Und die Polizei hat sie erwischt und sie saß im Gefängnis, 21 Jahre alt, 2 Suizidversuche hinter sich. Und ihr Leben war ein Frack. Und sie kommt aus dem Gefängnis raus, lernt eine junge Frau kennen, die Gott kennt, und diese lädt sie ein in die Gemeinde, in die Kirche. Und sie lässt sich überreden, in die Kirche mitzugehen. Und sie findet einen jungen Mann ziemlich hübsch, wenngleich sie alles andere ziemlich spooky fand. Sie spürte, irgendwie haben diese Menschen was, irgendwie haben die eine Freude und eine Leidenschaft, die ich nicht habe, aber die ich brauchen könnte. Aber irgendwie war es so fremd und sie konnte es gar nicht greifen. Aber dieser junge Mann hat sie irgendwie angetan und so kam sie wieder und wieder und wieder, am Anfang nur wegen ihm. Und irgendwann beschreibt sie, wie sie ein Gespräch mit Pastor Richard hatte. Sagte Pastor Richard, schaute mir in die Augen und sagte, Kim, ich liebe dich und Gott liebt dich auch. Und sie sagte, alles in ihrem Kopf sagte, du bist ein Freak. Du bist völlig durchgeknallt. Und ihr ganzes Herz schrie, ja, das ist das, was ich brauche. Das ist das, wonach ich immer gesucht habe. Und sie lädt Jesus in ihr Leben ein. Jesus füllt diese Leere und diesen Schmerz, reinigt ihr Herz. Sie macht ihren Schulabschluss, sie macht eine Ausbildung, sie studiert, ist Fußspezialistin für Orthopädie heute, hat eine Firma aufgebaut mit 1, 2, 3 Filialen, hat geheiratet, den Mann, den sie damals im Augen hatte. Das sind ihre 3 Kinder. Und Gott spricht zu ihr, sie soll eine Gemeinde gründen in Berlin. Sie leitet ehrenamtlich in Melbourne die ganze Kleingruppenarbeit mit 50 Kleingruppen. Und Gott spricht zu ihr, nachdem er vorher schon zu ihren Pastoren gesprochen hat, gründet eine Gemeinde in Berlin. Und ihr mit niemandem drüber gesprochen, fliegt nach Australien zurück und dann kommt Kim auf sie zu und sagt, Gott hat zu uns gesprochen als Familie. Wir sollen nach Berlin gehen, eine Gemeinde zu gründen. Würdet ihr uns unterstützen? Und weil Gott zu ihnen als Pastoren schon gesprochen hat, waren alle Türen offen und jetzt sind sie am Überlegen, wie sie es möglich machen können, dass diese junge Familie von Australien nach Berlin zieht. Warum? Um Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen. Menschen, die eine ähnliche Geschichte haben wie sie, zu erzählen, dass es Hoffnung gibt, dass es Mut gibt, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, der ihren Tank füllen kann, dass es keinen Sinn macht, in Drogen, Alkohol oder Beziehungen reinzustürzen, sondern dass Gott die Lösung ist. Diese Frau weiß, was es heißt, erschöpft und verschmachtet zu sein. Diese Frau weiß, was es heißt, ohne Hirten durchs Leben zu gehen. Aber sie weiß inzwischen auch, was es bedeutet, mit Gott als Hirten durchs Leben zu gehen. Das sind diese Geschichten, die nur Gott schreiben kann. Und das ist unser Herzschlag als Gospelhaus. Und das ist der einzige Grund, warum ich heute überhaupt predige. Um euch zu sagen, dass das der Grund ist, warum wir alles machen, was wir machen. Wir wollen Menschen mit Gott in Kontakt bringen. Und was wir verstehen müssen ist, ein Ziel ohne einen Plan ist nur ein Wunsch. Betroffenheit allein ist zu wenig, aber nur ein Ziel, nur eine Vision ist auch zu wenig. Es braucht auch einen Plan. Als wir dieses Haus hier gebaut haben, gab es mehr Pläne, als wir überhaupt angeschaut haben. Ich habe nur die grobe Skizze angeschaut, das hat mir gereicht. Aber es gab Pläne für jedes Detail, wo die Fenster müssen, wo die Leitungen gezogen werden müssen, wie die Türe eingebaut wird, wie das Fundament sein muss, wie die Statik funktioniert. Da gab es Pläne, da hat man nicht einfach angefangen, weil man motiviert war, irgendwie ein Haus zu bauen, sondern da hat sich jemand hingesetzt und hat einen Plan gemacht. Jede Hausfrau, die einen Kuchen backt, hat ein Rezept. Und wenn es nur hier oben ist, das sind oft die Besten, gell? Aber es gibt ein Rezept, es gibt einen Plan. Die Oma weiß, was sie tut. Die rührt nicht einfach nur ein paar Zutaten zusammen, da steckt ein Plan dahinter. Und als Gemeinde, wenn wir Menschen mit Gott in Kontakt bringen wollen, ist es wichtig, dass wir einen Plan haben, dass wir verstanden haben, was wir tun, wie wir es tun, wann wir es tun. Und unser Plan ist ganz einfach. Wir haben 4 Zutaten als Gemeinde, die wir glauben, die helfen, Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen. Eine Zutat sind ganz schlicht und ergreifend unsere Gottesdienste. Wir wollen, dass durch Gottesdienste Menschen mit Gott in Kontakt kommen. Eine zweite Zutat sind unsere Kleingruppen. Die haben jetzt im April pausiert und jetzt im Mai geht es wieder richtig los. Und wenn du noch nirgends dabei bist, dann solltest du irgendwo dabei sein, weil das ist der Ort, wo Menschen Gemeinschaft erleben. Das ist nicht im Gottesdienst, das ist nicht jetzt gerade. Das ist schön, wenn du die Glatze von deinem Vordermann anschaust. Das ist nett, wenn du mich hörst, aber es ist nicht Gemeinschaft. Das ist nicht das, was dein Leben trägt, wenn es dir scheiße geht. Was wir brauchen, sind Kleingruppen. Wir haben verstanden, dass Menschen sich besser entwickeln in Kreisen als in Reihen. Und deswegen haben wir gesagt, Gottesdienst alleine ist zu wenig, um Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen, um wirklich was zu verändern. Deswegen haben wir Kleingruppen gestartet. Gruppen für Männer, für Frauen, gemischt für Junge und für Alte mit unterschiedlichen Interessen. Und es sind ganz tolle dabei wieder in der nächsten Phase. Die geht 5 Monate, ist nicht die Ewigkeit. Du heiratest deine Kleingruppe nicht so. Aber es ist so eine Trainingsgruppe, das sind so ein Team von Freunden, mit denen du sagst, für die nächsten 5 Monate bin ich mit denen unterwegs auf meiner Reise mit Gott, die mich anspornen, nach vorne zu kommen. Wir haben gemerkt, es braucht irgendwie noch einen dritten Baustein. Wir haben den Next Step genannt. Wir haben gemerkt, Menschen kommen zum Gottesdienst, sehen ein paar Leute, wir trinken einen Kaffee und Smalltalk ist gut. Aber wo kann ich lernen, wie ich im Glauben wirklich wachse? So die 1, 2, 3, 4 nächsten Schritte, was kann ich tun? Wir haben versucht, so einen Extrakt zusammenzubauen, wo du ganz kompakt ein paar Hilfestellungen an die Hand bekommst, wie so eine Art Trainingsplan und sagst, wenn du geistlich wachsen willst, wenn du ankommen willst in diese Gemeinde, ist das so ein ganz kleiner Trainingsplan, der dir hilft, dein Ziel zu erreichen. Wenn es nicht dein Ziel ist, dann musst du da nicht hingehen, okay? Also niemand, der nicht ins Fitnessstudio gehen möchte, braucht einen Trainingsplan. Aber wenn du gehen möchtest, macht es vielleicht Sinn, irgendwie dir Gedanken zu machen, was du dort tust. Next Step findet jeden ersten Sonntag im Monat statt, parallel zum zweiten Gottesdienst um 11 Uhr. Da ist Kinderbetreuung, das ist ganz einfach. Du kommst, trinkst vorher einen Kaffee oder nachher einen Kaffee, die Elke macht es und auf einmal bekommst du ein Gesicht, auf einmal wird Gemeinde persönlich, auf einmal sind es nicht mehr Fremde, jemand kennt dich, jemand kennt deine Geschichte und du kannst sagen, wo du stehst und ob du einen Schritt weitergehen möchtest oder nicht und wie wir dir helfen können. Und wenn du nicht möchtest, musst du gar nichts tun. Es soll einfach ein Angebot sein, wo wir merken, es tut Menschen gut. Und der vierte Baustein, was wir gemerkt haben, um richtig Muskeln zu entwickeln, geistlich, muss man aktiv sein. Dream Teams sind die Orte, wo Menschen einen Unterschied machen können. Irgendwann, wenn wir ein bisschen länger mit Gott unterwegs sind, oder vielleicht noch nicht ganz so lange, entdecken wir, Gott hat uns Gaben und Talente gegeben, die sind großartig. Und nichts macht mehr Spaß, wie in einem Team mit anderen Menschen die Gaben einzubringen und zu erleben, dass es Menschen hilft, mit Gott in Kontakt zu kommen. Ob das am Beamer ist, ob das hier vorne auf der Bühne ist, im Kindergottesdienst, im Kaffeeteam, im Welcome-Team. Es gibt so viele tolle Möglichkeiten, Kuchen zu backen. Und sagt, die Gabe, die Gott mir gegeben hat, kann ich mit einbringen. Ich bin Teil vom Team. Wisst ihr, Nehemia, darum ging es ja eigentlich, ist nach Jerusalem gegangen. Mit welchem Ziel? Die Stadtmauer wieder aufzubauen. Wisst ihr, wie die das gemacht haben? Ganz einfach, in Kapitel 3 beschreibt er es ganz ausführlich. Da heißt es, und Eliaschib, der hohe Priester, machte sich auf mit seinen Brüstern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor auf. Sie waren es, die es heiligten und seine Torflügel einsetzten. Sie heiligten es bis zum Turmea, bis zum Kananel. Und jetzt kommt's, und neben ihnen bauten die Männer von Jericho, und neben ihm baute Sakur, der Sohn des Imri, und neben ihm. Und neben ihm, ihr könnt das ganze Kapitel lesen, das heißt immer, und neben ihm, könnt ihr euch vorstellen, das ist eine Mauer. Neben Stefan baute Michael, neben Michael baute Alex, neben Alex baute Michaela, neben Michaela baute Tabea, neben Tabea baute Johannes. Und so ging das ganze Ding, wird aufgezählt, ein ganzes Kapitel lang, wer neben wem baute. Das war ein Team. Das war ein Team. Die haben zusammen für dieselbe Sache gekämpft. Und das ist das, was wir als Gemeinde tun wollen. Jeder baut an der Stelle, wo er ist. Jeder baut seinen Part mit den Gaben, die Gott ihm gegeben hat. Und dann kommt der Punkt, das heißt es, und von jenem Tag an, sie wurden angegriffen, arbeiteten nur die Hälfte meiner jungen Männer am Werk. Die andere Hälfte von ihnen aber hielt die Lanzen, Schilde, Bogen und Rüstungen bereit. Und die Obersten standen hinter dem ganzen Haus Juda. Auf einmal haben sie sich aufgeteilt, weil sie angegriffen wurden oder bedroht wurden. Und die einen haben gebaut und die anderen haben die Waffen getragen, kriegsbereit, um zu kämpfen und zu schützen. Und wisst ihr, Gemeinde ist genauso. Es machen nicht alle dieselben Sachen. Nicht alle arbeiten dasselbe, aber alle arbeiten am selben. Was ist denn? Nicht jeder in der Gemeinde arbeitet dasselbe, aber alle arbeiten am selben. Und wenn alle am selben arbeiten, jeder an der Stelle, wo er steht, mit der Gabe, die er hat, oh wow, da kann so viel Gutes passieren. So viele tolle Geschichten von Stefans und Allens und Kims und wie sie alle heißen, wenn Menschen zusammenstehen für eine Sache. Und dafür würde ich gerne noch beten. Da können wir zusammen aufstehen. Die Band darf nochmal kommen. Wir singen dann ein Abschlusslied, bevor wir noch eine Kollekte einsammeln. Ich möchte dich einladen. Ich glaube, dass Gott dich einlädt, in seinem Team mitzuspielen. Gott sucht nach Thermostaten, Gott sucht nach Männern und Frauen, die willig sind, dort wo sie sind, einen Unterschied zu machen. Und es ist manchmal gar nicht schwer, es braucht nur eine innere Entscheidung. Oft braucht es gar nicht mehr Zeitaufwand. Oft sind wir nämlich schon genau an dem Ort, wo wir einen Unterschied machen sollen. Das heißt auch gar nicht zwingend, dass du mehr Arbeit hast. Das bedeutet nur, dass du mit einer anderen Einstellung, mit einer anderen Herzenshaltung, mit einem anderen Auftreten dort unterwegs bist, wo du vorher vielleicht Thermometer warst und auf einmal Thermostat sein möchtest. Jesus, wir beten, dass du uns als Gemeinde gebrauchst, all die verschiedenen Gaben und Talente zusammenzubauen zum großartigen Team. Vater, wir danken dir für alles, was möglich ist, weil so viele mithelfen, weil so viele willig sind, weil so viele Menschen einen Unterschied machen. Jesus, und wir beten für unsere Stadt Nördlingen. Wir beten für unsere Sportvereine, für unsere Nachbarschaften. Wir beten für unsere Schulen. Wir beten für unser Umfeld, für unsere Arbeitsplätze. Vater, wir beten, dass überall dort, wo wir Not empfinden, dass sich Dinge ändern. Vater, wir staunen, dass du uns zutraust, einen Unterschied zu machen. Jesus, hilf uns, über diesen Status von Betroffenheit hinwegzukommen. In diesem Punkt, wo wir anfangen, einen Unterschied zu machen. Jesus, und wir staunen, dass es du uns zutraust. Manchmal trauen wir es uns selber nicht zu. Manchmal trauen es uns die anderen Menschen nicht zu, aber du traust uns zu. Du siehst so viel in uns. Du siehst so viel in uns. Jesus, und wir wollen Menschen sein, die einen Unterschied machen. Und wenn es nur für eine Person ist, wenn es für ein Kind ist, wenn es für irgendeinen Senior ist, der alleine ist. Jesus, hilf uns. Hilf uns neu, diese Betroffenheit zuzulassen in unserem Leben, nicht drüber hinwegzugehen. Vater, wir glauben, dass du durch Betroffenheit zu unserem Herz sprechen möchtest. Nehemia hatte das nicht kommen sehen. Nehemia war in seiner Burg. Nehemia war safe. Nehemia dachte, mein Lebensplan ist klar. Und auf einmal kam eine Nachricht, die sein Herz traf. Vielleicht hat Gott dein Herz schon getroffen. Vielleicht möchte oder wird Gott dein Herz morgen oder übermorgen treffen. Aber wenn diese Situation kommt, wo du zum Himmel schaust und sagst, Gott, warum tust du nichts? Könnte es sein, dass Gott dich mutig anlächelt und sagt, dasselbe wollte ich dir auch gerade fragen. Gott traut es dir zu. Gott traut es dir zu. Wisst ihr, die Stadtmauer wurde nicht über Nacht gebaut. Die Stadtmauer wurde gebaut, ein Stein nach dem anderen. Gott verlangt nicht von dir, dass du die ganze Stadtmauer alleine baust. Aber Gott ruft dich dort an deiner Stelle, wo du bist, einen Stein nach dem anderen aufeinander zu setzen. Und vertraue Gott, dass Gott in gleichem Maßen andere Menschen neben dir eine Betroffenheit schenkt, die dasselbe tun. Und noch einer, und noch einer, und noch einer, und noch einer. Und irgendwann ändert sich die Atmosphäre in deinem Umfeld, in unserer Stadt, in unserem Land. Aber was wir brauchen, sind einfache Menschen, die in ihrem Herzen entscheiden, ich möchte ein Thermostat sein. Ich sing noch ein Lied. Das ist deine Chance, Gott eine Antwort zu geben auf diese Einladung. Von der Zuschauertribüne aufs Spielfeld zu wechseln.